Ganz Deutschland blickt ab Montag auf den großen CDU-Bundesparteitag. 3 Tage am Stück wird verhandelt, beschlossen, diskutiert. Wir begrüßen dazu im exklusiven Interview bei Bild den Generalsekretär Carsten Linnemann. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Kein, Herr Umbräuch. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Die erste Frage, Linnemann, Herr Kein sagt es gerade schon. Was ist denn eigentlich das Signal und die Botschaft für den Parteitag, der nächste Woche in Berlin beginnt?
Dass wir diesem Land endlich Halt und Orientierung geben und Zuversicht. Die Ampel bietet nichts mehr. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sagen mehr als die Hälfte laut Allensbach, sie schauen nicht mehr optimistisch in die Zukunft, sondern pessimistisch. Das hat es in der Nachkriegsgeschichte noch nie gegeben. Das ist bitter. Es gibt kaum noch Perspektiven und wir wollen diese Perspektive geben.
Gleichzeitig krebs die Union ja so bei 30% in den Umfragen seit Monaten. Warum ist das eigentlich so? Woran liegt diese Kleberei da an dieser Marke?
Wir sind doppelt so stark wie die Kanzlerpartei. Wir wollen weiter nach oben. Vertrauen kann man schnell zerstören. Wir haben 2021 die Bundestagswahl verloren, weil wir nicht mehr gut genug waren. Ich wage die kecke These, nicht weil die anderen gut waren, sondern wir haben verloren, weil wir nicht mehr gut genug waren. Man hat uns abgewählt. Vor allem, weil wir inhaltlich in weiten Teilen entkernt waren. Das füllen wir jetzt wieder mit Leben, deswegen verabschieden wir ein Grundsatzprogramm und deswegen kommen wir jetzt von 24 ausgehend auf 30 plus X und der Weg muss weitergehen und der geht weiter. Immer weiter.
Gute Frage, guter Übergang. Was ist denn mit der K-Frage? Wird das der Krönungsparteitag von Friedrich Merz zum Kanzlerkandidaten?
Ein netter Versuch. Es gibt eine klare Vereinbarung mit der CSU, dass wir das im Spätsommer, Frühherbst entscheiden. Nach den Landtagswahlen. Dabei bleibt es. Herr Söder wird sich mit Herrn Merz treffen. Die Landesverbände werden mitgenommen. Punkt.
Gleichzeitig hieß es im Vorfeld ja immer wieder, dass von diesem Parteitag so das inoffizielle Signal zumindest ausgeht, dass Friedrich Merz Kanzlerkandidat werden soll. Würden Sie das bestreiten?
Ich persönlich habe nie einen Hehl daraus gemacht und bin auch der Meinung, dass ein Fraktionsvorsitzender und ein Parteivorsitzender das Zeug dazu hat. Am Ende muss er es selber entscheiden. Ich erwarte eine staatsmännische Rede, eine in die Zukunft gerichtete und eine Rede, die diesem Land endlich mal einen Plan gibt. Friedrich Merz ist der Mann mit dem Plan. Olaf Scholz hat keinen Plan.
Es ist ja ein Indikator, auch wenn Sie sich bei der K-Frage noch so ein bisschen zieren, ein Indikator ist ja auch immer, sind die Wahlergebnisse zum Parteivorsitzenden. Was muss denn der zukünftige Parteivorsitzende, wenn er gewählt wird, oder zukünftige Kanzlerkandidat, welches Ergebnis muss er bringen?
Er muss ein sehr gutes Ergebnis bringen, davon gehe ich auch aus.
Wie wäre
aber
das?
Es kommt da nicht auf. Ich glaube, entscheidend ist, dass er eine Rede hält, die den Saal mitreißt. Und davon bin ich überzeugt. Alles andere werden wir sehen. Beim letzten Mal hat er ja ein sehr gutes Ergebnis gehabt. Das hing aber damit zusammen, weil wir ja eine Mitgliedsbefragung hatten. Und hinterher stand nur noch er alleine dort und viele haben ihn unterstützt. Ich gehe von einem sehr guten Ergebnis aus.
Haben Sie die Erwartungen da gerade so ein bisschen abgesenkt? Also Sie rechnen eher mit unter 94%?
Also es gibt Schulnoten und sehr gut ist ziemlich weit oben. Davon gehe ich aus.
Jetzt ist uns aufgefallen, wir haben uns auch ein paar Reden jetzt mal angeschaut von Herrn Merz bei Parteitagen. Die sind alle so ein bisschen defensiver als seine Angriffe aktuell als Oppositionsführer im Bundestag. Hat er da bei Parteitagen so ein gewisse Hemmnis oder woran liegt das?
Nee, überhaupt nicht. Ich meine, du musst es ja schon dosieren. Du kannst ja jetzt nicht jede Woche den Finger in die Wunde legen und zuspitzen. Er ist Oppositionsführer im Deutschen Bundestag. Das erwartet man von ihm. Der Mann hat Charakter. Der weist in die Zukunft. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig zu zeigen, dass man auch staatsmännisch reden kann und den Blick in die Zukunft wirft, indem man auch ein Leitbild entwickelt, ein Deutschlandbild, ein Bild über Deutschlands Zukunft. Diese Regierung navigiert planlos daher. Keiner weiß, wo es hingeht. Keiner weiß, hat die Regierung überhaupt einen Kompass? Und wir haben einen Kompass. Und dieses am Montag deutlich zu machen, ich glaube, das ist die Hauptaufgabe und das bin davon überzeugt, dass das gut wird.
Jetzt haben Sie am Thema aber ein klein bisschen mit Verlaub vorbeigeredet. Was ist der Grund? Warum sind die Parteitagsreden gefühlt zumindest von Friedrich Merz die Schwäche, seine Schwäche?
Ganz ehrlich, ich höre das jetzt zum ersten Mal, müsste ich mich jetzt nochmal mit beschäftigen. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie werden am Montag überrascht sein über diese Rede.
Überrascht waren viele auch in der CDU, als die Frage nach Koalition aufkam. Und da hat es ja, Friedrich Merz ist zumindest nicht ausgeschlossen, auch mit den Grünen Gespräche für eine mögliche Koalition nach Wahlen zu führen. Sehen Sie das auch so?
Ist doch völlig normal. Ich sag mal, so wie Boris Rhein das gemacht hat in Hessen, dass man natürlich mit allen redet, weil man will doch CDU pur möglichst vollständig durchsetzen. Und wenn Sie nur mit einem reden, hat er Sie doch in der Hand. Also es ist doch total normal, dass man offen mit allen reden muss. Das ist zentral, dazu zählen auch die Grünen, ja. Aber klar ist natürlich auch das hat Friedrich Merz deutlich gemacht, dass die Grünen in dieser Ampel am weitesten von uns entfernt sind. Also wenn wir jetzt diese Legislaturperiode sehen mit diesen Grünen, hätte es nie einen Koalitionsvertrag mit uns gegeben. Sie verunsichern einfach das komplette Land. Dieses Heizungsgesetz hat dazu geführt, dass das komplette Land verunsichert ist, völlig realitätsfremd. Das ging so weit, dass die Menschen so verunsichert waren, dass wir im letzten Jahr so viele Gas- und Ölheizungen verkauft haben, wie selten zuvor in Deutschland. Das Gegenteil wurde erreicht. Das ist schon eine Partei, die so ein bisschen, ja, ich würde sagen, das Top-Down-Prinzip lebt. Ich entscheide oben, wie es unten zu funktionieren hat. Und wir gehen von unten nach oben. Wir sehen den Menschen. Und deswegen kann ich mir das mit diesen Grünen so nicht vorstellen, dass man mit denen eine Koalition macht oder gemacht hätte. Aber natürlich werden wir nach der Wahl mit allen reden. Aber diese Grünen, mit denen geht es nicht.
Mhm. Klingt so ein bisschen so, als hätten Sie Friedrich Merz davon gerne abgeraten, in seiner Rundmail allen zu verkünden, dass man mit den Grünen koalitionsoffen sein muss.
Friedrich Merz hat selbst in der ARD es deutlich gemacht, dass es mit diesen Grünen nicht geht. Es war ein Bericht aus Berlin und gleichzeitig hat er gesagt, natürlich, wie Boris Rhein auch, reden wir mit allen. Und diesen Weg gehen wir. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ihn viele kritisiert haben, wo er gesagt hat, es ist unser Hauptgegner in dieser Regierung. Da gab es ja viel Kritik. Und als er gesagt hat, die Grünen sind Hauptgegner, davon will zwar heute keiner mehr was wissen, aber es stimmt. Die Grünen sind in dieser Ampelkoalition am weitesten von uns entfernt.
Können Sie es da vor diesem Hintergrund nachvollziehen, dass seine Mail wesentliche Teile der Partei verstört hat?
Die Mail hat zum Ausdruck gebracht, liebe FDP, strengt euch an, sonst kriegen wir keine bürgerliche Mehrheit. So ist es. Und das kann ich nur an dieser Stelle wieder betonen, hat Friedrich Merz völlig recht. Ich finde eine bürgerliche Mehrheit richtig gut für Deutschland. Ich glaube, die braucht es jetzt. Und dafür braucht es auch eine starke FDP. Und darauf wollte er hinweisen.
Also es ist eine klare Absage, wie auch der CSU-Vorsitzende Söder sagt, keine Koalition mit den Grünen.
Nochmals. Ich habe klar gesagt, dass wir nach der Wahl natürlich mit allen reden. Wir werden auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn du nur mit einer Partei, mit einer Fraktion redest. Also ich finde, Vorbild ist da Boris Rhein. Der hat das exzellent gemacht. Der hat eine Regierung gehabt mit den Grünen, hat dann mit der FDP sogar gesprochen, mit den Grünen gesprochen, mit der SPD und hat sich dann für die SPD entschieden.
Als Hendrik Wüst Friedrich Merz vor knapp einem Jahr kritisiert hatte in einem Namensbeitrag, soll er ausgerastet sein. Waren Sie da dabei? Können Sie das bezeugen?
Ich war damals kein Generalsekretär. Ich bin es erst im Juli geworden. Aber es ist ja öffentlich bekannt, dass die beiden sich ausgesprochen haben im Sommer. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Und ich finde es immer richtig, dass man sich mal einmal unter vier Augen ausspricht, dann Strich drunter macht und nach vorne schaut. Und was ich höre, war das ein außerordentlich gutes Gespräch. Und deswegen schaue ich nach vorn. Ich schaue nie zurück. Selten zumindest.
Jetzt werde ich ja bei Parteitagen meistens auch auf die politischen Gegner, in dem Fall auf die Ampel, eingedroschen, sagen wir es mal so ein bisschen hart. Wen nehmen Sie sich vor? Die ganze Ampel? Wen besonders? Die Grünen, die SPD oder möglicherweise Ihren bürgerlichen Wunschpartner, die FDP?
Nein, es ist schon so, dass die Ampel als Ganzes eine desaströse Arbeit macht. Fast 75%, aktuelle Zahl vom Rheingold-Institut, sagen, dass diese Ampel sich nicht mehr mit der Zukunft des Landes beschäftigt. Das müssen Sie sich mal vorstellen. 3 von 4 Personen sagen in Deutschland, wir haben eine Regierung, die sich nicht mehr mit der Zukunft beschäftigt. Also das ist richtig bitter und deswegen muss die Ampel sich entscheiden. Entweder sie reißt sich zusammen und kriegt die Kurve oder sie macht morgen Schluss. ich kann mir nicht vorstellen, wie sie die Kurve bekommt. Mittlerweile ist es ja so, dass ich Tage erstmal abwarte, bis ich etwas kommentiere. Weil wenn ein Vorschlag 3-4 Tage überlebt, dann bin ich bereit, mich mit diesem Vorschlag zu beschäftigen. Weil in der Regel fordert der eine was morgens und mittags wird es wieder eingesagt.
Mögliche Kampfkandidaturen um die wichtigen Vizeposten und auch um Präsidiumsposten hat ja die Parteiführung im Keim erstickt vor dem Parteitag rechtzeitig. Warum eigentlich diese Angst vor politischem Wettbewerb in der CDU?
Wir haben Wettbewerb. Wir haben im Bundesvorstand, ich glaube, 5 Plätze über den Durst, wie man so schön sagt. Da gibt es Wettbewerb. Und im Präsidium hat sich Karl-Josef Laumann dazu entschlossen, zu kandidieren. Das ist sein Recht. Ein überaus beliebter Politiker, auch ein wichtiger für uns, weil er die Breite abbildet. Er ist der soziale Kopf der CDU. Und insofern finde ich das gut, dass er antritt. Und Ines Klaus bleibt auch im Präsidium. Das hat sie so gesagt. Macht eine herausragende Arbeit als Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag. Und wir gehen geschlossen in diesen Bundesparteitag. Trotzdem gibt es Wettbewerb, das gehört dazu. Und es wird Enttäuschung geben. Im Moment wahrscheinlich 5, weil 5 für den Bundesvorstand über den Durst antreten.
Sie haben eben das Wort Ampel aus oder Ampelschluss erwähnt. Aktuell gibt es einen massiven Streit unter den 3 Koalitionären um den Haushalt. Glauben Sie, dass der Sparappell vom Finanzminister, das heißt, er bleibt bei der Schuldenbremse, keine Steuererhöhung, dass er das durchhält? Oder wird dann die Ampel an diesen ganzen Haushaltsstreitereien in der Tat dann auseinandergehen?
Ich würde es mit 50-50 einstufen, 50-50. Christian Lindner wird hart bleiben, das traue ich ihm zu. Ich sage mal, eine Rasenmähermethode, dafür gibt es gute Gegenargumente. Und jeder weiß, dass die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands im Mittelpunkt steht. Damit das Verteidigungsministerium. Aber am Ende würde ich der Ampel raten, den Rasenmäher zu benutzen und zu sagen, jedes Ministerium muss einen bestimmten Prozentpunktanteil sparen. Zweitens muss die Ampel bei sich selbst anfangen. Man hält es einfach nicht mehr aus. Wir muten den Bürgern so viel zu und wir fangen bei uns selbst nicht an. Die Ministerien werden immer größer, werden immer mehr aufgebläht. Das Kanzleramt wird erweitert. Haben wir übrigens als CDU damals beschlossen vor Corona. Jetzt haben wir Corona. Es gibt immer mehr Homeoffice. Trotzdem will man die knappe Milliarde ausgeben. Wir haben weit über 40 Regierungsbeauftragte. Ich meine, da sind Regierungsbeauftragte wie, weiß ich nicht, Meeresbeauftragte. Ich habe nichts gegen Meeresbeauftragte, aber das kann auch ein Abteilungsleiter und ein Unterabteilungsleiter im Umweltministerium machen. Wir brauchen keine 46 Regierungsbeauftragte, vielleicht die Hälfte oder 10 reichen aus. Ich bin auch der Meinung, dass man auch dafür sorgen muss, dass Parteien sich permanent erneuern. Ich bin auch der Meinung, dass man die Kanzlerschaft auf 2 Perioden begrenzen sollte. Das ist meine persönliche Meinung. Weil dann Agilität, Flexibilität, neues Denken auch entsteht. Und ich bin der Meinung, dass wir wirklich an die verkrusteten Strukturen ran müssen. Zum Abschluss nur ein Beispiel, was zeigt, woran es in Deutschland liegt, dass wir nicht vorankommen. Wir können noch so viel Geld in die Hand nehmen, wenn wir weiter so planen, wie wir es im Moment machen, mit der ganzen Regulierung und Bürokratie, dann ersticken wir darin. Ein Beispiel, die Kühlbrandbrücke in Hamburg. Finde ich ein Beispiel par excellence. Die wurde innerhalb von 4 Jahren gebaut, 1970 bis 1974. Jeden Tag fahren da über 12.000 LKWs rüber. Eine der wichtigsten Brücken. Die soll jetzt ersetzt werden. Zieldatum 2046 Fertigstellung. Das ist doch ein Witz. Und wenn ein Politiker sagt 2046, können Sie noch mal 10 Jahre draufrechnen. Da weiß ich gar nicht, ob ich das noch erlebe. Also wenn wir in diesem Schneckentempo Deutschland nach vorne bringen wollen, dann gute Nacht. Das sind die Punkte, wo die Ampel jetzt ran muss. Wir machen das, nicht nur in unserem Grundsatzprogramm, sondern wir werden diesen Weg jetzt auch gehen. Wir haben verstanden. Deswegen haben wir einen vor dem Bug bekommen 2021. Wir lernen daraus, machen das, was wir gut gemacht haben in den Jahren Regierungszeit weiter. Und wo Fehler gemacht wurden, die werden abgestellt, die werden korrigiert und wir gehen jetzt nur noch nach vorne.
Darf ich da noch mal kurz nachfragen? Herr Lindemann, in Ihrer Regierungserklärung, falls die Wahl gewinnen, war ein Punkt, der uns doch ein bisschen jetzt elektrisiert. Das heißt, es ist eine klare Absage an 16 Jahre Kanzlerschaft Angela Merkel.
Nee, überhaupt nicht.
Sie haben ja gesagt, Sie wollen 2 Legislaturperioden.
Nein, Helmut Kohl war ja auch 16 Jahre dran, ja. Wie viel andere. Nee, überhaupt nicht. Nee, ich glaube, das Problem in den letzten Jahrzehnten, also ich bin kein Freund einer sogenannten großen Koalition. Ich glaube, wir hatten einfach drei große Koalitionen, war einer einfach zu viel. Weil bei einer großen Koalition haben sie immer das Problem, dass die Unterscheidbarkeit zwischen Parteien abnimmt und radikale Ränder übernehmen und reüssieren und gestärkt werden. Und deswegen dürfen wir nicht zu viele, man kann mal eine große Koalition machen, aber nicht zu viele, das war das Thema. Dann das hat gar nichts mit der, ich meine das parteiübergreifend für alle, das tut unserer Demokratie gut. Das ist meine persönliche Meinung, dazu stehe ich, dafür setze ich mich schon seit Jahren ein. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, den ich durchsetzen würde.
Im neuen Grundsatzprogramm soll ja auch eine sehr scharfe Migrationspolitik mit Zurückweisungen an den deutschen Außengrenzen sogar verankert werden. In der Ära Merkel wäre das völlig unvorstellbar gewesen. Das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, lieber Linnemann. Hat Frau Merkel sich eigentlich schon mal bei Ihnen beschwert, dass Sie Ihr Erbe entkernen?
Also Sie müssen Folgendes wissen. Bei allen Fehlern, die wir gemacht haben in der Flüchtlingspolitik 2015 mit dem Türkei-Abkommen, gingen die Zahlen runter, was damals auch Frau Merkel mit federführend verhandelt hat. Die AfD, die ja spiegelbildlich für die Migrationsdynamik steht, stand bei der letzten Bundestagswahl 2021 bei 10%. Ich glaube 10,x% war das Ergebnis. Heute doppelt so viel oder knapp, geht jetzt wieder leicht zurück. Also das hängt 1:1 mit der Ampel zusammen. Ich wage sogar zu behaupten, 1:1 mit dem Heizungsgesetz, aber eben was du gesagt hast. Aber dieses Türkei-Abkommen, das gehört auch zur Ehrlichkeit, hat dazu geführt, dass die Flüchtlingszahlen zurückgingen. Und das, was jetzt passiert, hängt auch mit der Ampel zusammen. Aber natürlich haben Sie recht. Werden wir auch Dinge korrigieren. Und wir müssen dafür sorgen, dass ein Staat weiß, wer im Land ist und wer nicht im Land ist. Deswegen haben wir beispielsweise jetzt monatelang Frau Faeser darauf hingewiesen, dass wir auch, wenn die europäische Grenze so nicht funktioniert, wie sie funktionieren sollte, an den Binnengrenzen stationäre Grenzkontrollen brauchen, wie wir es Tschechien, Deutschland, Polen, Deutschland an diesen Grenzen sehen. Und siehe da gibt es sogar Haftbefehle, Hunderte. Wir hatten recht und Frau Faeser hat jetzt reagiert. Also um Ihre Frage zu beantworten, ja, wir haben Fehler gemacht, die korrigieren wir jetzt. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, passiert uns allen und das, was gut gemacht wurde, wird weitergemacht.
Die Frage war aber eine ganz andere, ob Frau Merkel sich bei Ihnen schon mal beschwert hat, dass Sie Ihr Erbe entkernen.
Nein.
Gut, beim Thema Migration, Sie sagen, es wird neue Themen, neue Programme, auch möglicherweise eine Verschärfung geben. Ihr Parteifreund Kretschmer aus Sachsen, Ministerpräsident, fordert sogar eine Obergrenze von zwischen 50.000 und 70.000. Ist das realistisch?
Also wir haben ja bei uns im Programm, und das ist, glaube ich, eines der größten Erfolge, einen Paradigmenwechsel vollzogen, indem wir sagen, wir möchten gerne, dass nur noch diejenigen zu uns kommen, die bereits einen positiven Asylbescheid haben. Dieses ganze Gerede über Abschiebung, ich meine, der Bundeskanzler hat sich ja auch aufgeplustert und gesagt, wir schieben jetzt mehr ab. Passiert ja nichts oder kaum was. Das funktioniert so nicht, sondern wir brauchen einen Systemwechsel, dass nur noch diejenigen kommen, die bereits einen positiven Asylbescheid haben. Das heißt, wir haben uns für das Drittlandsprinzip, das Drittstaatenprinzip ausgesprochen. Und dieses werden wir weiter forcieren. Und wir sehen ja auch jetzt gestern, vorgestern mit Libanon ein Abkommen abgeschlossen. Wir sehen es mit Tunesien, Marokko, wir sehen Albanien mit Italien. Also das ist nicht irgendeine Theorie, sondern das ist der richtige Weg. Und dann sagen wir, in diesen Ländern oder anderen Ländern müssen die Verfahren durchgeführt werden. Es muss auch Schutz gegeben werden. Und den humanitären Aspekt, den machen wir dann über Kontingente. Und das kann man dann steuern, ob es 50.000 oder 70.000 sind oder 100.000, 150.000. Das muss man dann sehen. Weil dann kommen diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen und nicht diejenigen, die vielleicht jung und stark sind und sich durchsetzen.
Welche Rolle wird eigentlich Ursula von der Leyen als Zugpferd für diese Europawahl auf ihrem Parteitag spielen?
Eine große. Wir machen ja extra für Sie und für den Auftakt in die heiße Phase des Europawahlkampfes einen eigenen Tag haben wir dafür extra bestimmt, nämlich den letzten Tag des Bundesparteitages. Normalerweise haben wir mal 2 Tage. Wir machen jetzt 3. Dort wird sie eine große Rede halten und man sieht beispielsweise durch das Abkommen gestern, vorgestern im Libanon, dass das genau der richtige Weg ist, dass wir in der Migrationspolitik beim Thema Sicherheit deutlich sagen, was wir machen wollen und es nicht nur sagen, sondern auch machen. Und das wurde, finde ich, mit dem Libanon-Abkommen gezeigt.
Und welche Rolle wird der Kanzlerkandidat in Lauerstellung Markus Söder beim Parteitag haben?
Eine große Rolle, weil er hat zwei Reden. Er wird am Dienstag reden. Wir werden extra unsere Debatte über das neue Grundsatzprogramm unterbrechen für die Rede von Markus Söder. Und er wird darüber hinaus am Mittwoch auch reden, wenn es um den Europatag geht.
Haben Sie Angst vor den Reden von Markus Söder? Zuletzt gab es ja doch wieder ganz schön Gehakel zwischen Markus Söder und Friedrich Merz. Ich erinnere nur an das alberne Thema Osterei.
Weiß ich nicht. Also ich war mit dabei. Ich fand das amüsant. Und ich finde, das gehört auch mal zur Politik. Und ich finde Markus Söder eine Top-Redner. Ich höre ihm sehr, sehr gerne zu. Und dass man da mal ein bisschen Spaß macht und hier und da mal zuspitzt, gehört dazu. Ich meine, wir sind ja nicht in einer Puppenstube irgendwie unterwegs, sondern es ist einfach Politik. Und dazu gehört auch ein bisschen Unterhaltung, dass nicht alles ernst ist. Und ich finde, das gehört dazu und deswegen freue ich mich auf seine Reden.
Welche starken Reden von starken Frauen der CDU dürfen wir erwarten? Weil man spricht ja immer vom Frauenproblem, auch von Frauenproblem von Friedrich Merz, dass er keine geeigneten Kandidaten findet, Kandidatinnen findet.
Also wir haben ja gesehen im Grundsatzprogrammprozess, dass dort bei den Vorsitzenden viele, vor allen Dingen die im Präsidium sitzen, wirklich starke Impulse gesetzt haben. Also ich denke beispielsweise an Ina Scharrenbach, sie ist Ministerin in Nordrhein-Westfalen, sitzt im Präsidium. Die hat das Programm sehr stark mitgeprägt. Ich denke an Ines Klaus, Fraktionsvorsitzende in Hessen, sehr stark mitgeprägt. Ich denke aber auch, das zeigt die Breite der Partei, Karin Prien, finde ich sehr prominent, hat sie ihre Themen besetzt. Und das sind beispielsweise drei starke Frauen, die auch auf dem Parteitag eine wichtige Rolle spielen.
Eine zentrale Errungenschaft von Friedrich Merz war ja die Einführung der Frauenquote, wenn ich mich richtig erinnere. Das war ja schon unter seiner Verantwortung. Jetzt will eine Gruppe von jungen Frauen genau die quasi wieder kippen und sagt, wir wollen nicht Gleichstellung per Vorschrift, sondern einfach nur Gleichberechtigung. Sind Sie sauer über diese Initiative?
Also das muss man unterscheiden. Das hat nichts mit der Frauenquote für die Partei zu tun, sondern da geht es grundsätzlich um ein Passus im Grundsatzprogramm, wo die einen von Gleichstellung sprechen und die anderen von Gleichberechtigung. Ich persönlich habe zum Beispiel deutlich gemacht auf dem letzten Parteitag, dass ich Gleichberechtigung für richtiger finde, weil da geht es um die Chancengleichheit, um die Chancengerechtigkeit. Und da denke ich nicht vom Ergebnis her, sondern am Anfang gleichen Chancen zu geben. Trotzdem gab es damals eine Mehrheit für Gleichstellung in Hannover auf dem Bundesparteitag und das akzeptiere ich. Das Gleiche gilt für die Frauenquote, das akzeptiere ich. Das gehört zu einer Partei dazu, dass man sich auch nicht immer durchsetzt. Und wenn die Mehrheit das anders sieht, dann ist es meine Aufgabe als Generalsekretär auch dafür zu sorgen, dass man dann auch prüft, dass das umgesetzt wird. Ist ja ein Beschluss. So, und zu Ihrer Frage, sollte es Debatten auf diesem Parteitag geben zu bestimmten Themen? Da gibt es kein Stoppschild, sondern jeder kann sich dort melden, ob zur Wehrpflicht, was ich höre, zum Gesellschaftsjahr, da erwarte ich eine starke Debatte oder das Thema, was Sie ansprechen. Es kann sich jeder zu jedem Thema melden. Die Antragskommission schlägt vor, dass man die Grundwertecharta nicht nochmal aufmacht, weil die diskutiert wurde. Wenn der Parteitag das anders sieht, Herr Kein, dann sieht er das anders. Wenn wir bei diesem Parteitag nicht diskutieren, bei welchem Parteitag dann? Also da wird gar nichts, auch im Hintergrund Taktik oder Strategie, null. Jeder Delegierte kann sich melden und jedes Thema aufs Tableau heben. Deutschland steht vor einer Situation, die sich gewaschen hat. Das haben wir noch nie erlebt. Wir hatten 6 große Rezessionen. Deutschland wird zum ersten Mal aus einer Rezession rauskommen, nämlich nicht besser, als es reingegangen ist. Das ist dramatisch. Dieses Land braucht wieder Zuversicht, neue Ideen, Visionen, Zielbilder. Und wenn wir das dem Land nicht geben, eine Partei, die immer mit Zuversicht in die Zukunft schaut, welche Partei dann? Und diese Ideen, die müssen auf dem Parteitag auf dem Tisch, wenn nicht dort, wo dann?
Herr Lindemann, Sie haben im letzten Jahr gefordert, dass eine Bestrafung von Straftätern innerhalb von 24 Stunden stattfinden müsse. Aber das funktioniert ja nur in Einzelfällen. Woran liegt das?
Na, nicht nur in 24 Stunden, wegen mir auch noch schneller. Also wir müssen doch aber jetzt mal Moment, die Leute haben doch das Gefühl und Es ist doch so, die Leute haben das Gefühl, wenn du falsch parkst, kriegst du sofort ein Knöllchen. Wenn einer eine Straftat begeht, ja, kriegt man nach 8, 9 Monaten irgendwie 30 oder 60 Tagessätze, dann wissen die Straftäter nicht mehr, was sie gemacht haben. Und die Gesellschaft denkt auch, was ist denn hier los? Und da muss man auch mal Zeichen setzen. Das ist natürlich nicht der letzte weiße Schluss, aber du musst natürlich Zeichen setzen. Und die beschleunigten Verfahren, ich finde, Baden-Württemberg macht es vorzüglich, das ist natürlich ein Länderthema. Die haben 10 Städte ausgesucht, führen das durch. Und wenn sie beispielsweise jetzt nur mal ein Beispiel nehmen, Heilbronn, dann gab es im letzten Jahr eine 3-stellige Zahl an beschleunigten Verfahren. Da wurden mehrere Verfahren innerhalb von 24 Stunden entschieden. Sogar einige am gleichen Tag. Das findet statt. Und ich finde, eine CDU, das ist die Partei der inneren Sicherheit, muss dafür sorgen, dass Straftäter so schnell wie möglich abgeurteilt werden. Ich kenne die Probleme. Wir brauchen Personal bei der Staatsanwaltschaft, bei den Richtern und so weiter. Aber wir müssen diese Ziele formulieren und es dann auch machen. Und Baden-Württemberg zeigt, dass es geht.
Fast schon ein schönes Schlusswort. Herr Lindemann, vielen Dank für dieses Interview.
Vielen Dank, Herr Kein.
Herr Unruhig. Vielen Dank.
Danke.